meine größte Distanzierung zur dokumentarischen Methode wäre dann immer die gewesen, dass ich mir immer wieder vor Augen führen musste, dass nicht alle so begeistert sein müssen von diesem Ansatz. Ja? Also das im Gespräch mit Menschen, die jetzt eben nicht, so infiziert sind, dass man denen das vielleicht die Begeisterung vermitteln sollte, aber sie nicht unter der Begeisterung begraben sollte.
Hallo und herzlich willkommen zu Lebendige Methode, der Podcast, der sich Forschungsmethoden von ihrer persönlichen Seite aus nähert. Mein Name ist David Jahr.
Und mein Name ist Philipp Schelling. Wir sind zwei Sozialwissenschaftler, die das Interesse an qualitativer Forschung teilen. Diese Folge 9 ist nun die dritte und letzte Folge zum Gespräch mit Arndt Michael Nohl aus dem Dezember 2023. Und weil wir immer abwechseln, ist David heute wieder der Moderator dieser Folge.
Heute geht es unter anderem um aktuelle Projekte, die Arndt Michael Nohl Spaß gemacht haben, die aber auch manchmal Schwierigkeiten hatten. Und es geht auch viel um zukünftige Entwicklungen. Wir beginnen mit einer Neuerung, die Arndt Michael Nohl erzählt, nämlich von der dokumentarischen Videointerpretation, die letztendlich zu einem DFG-Projekt führte, Erziehung und Interaktion in der Kindertagesstätte.
Ich erinnere mich noch, ich glaube, es war 2009 oder so, vielleicht war es der zweite Auflage 2011, aber der Ralf Bohnsack hat ja auch Bände über Videografie-Interpretation geschrieben. Ich meine, es sei jetzt sein Einführungsbuch in die Bild- und Videografie-Interpretation gewesen und er hatte mir das damals geschenkt mit der Widmung, ungefähr, ich weiß den Wortlaut nicht mehr ganz genau, vielleicht interessierst du dich irgendwann auch mal für Videointerpretation. Und ich hatte damals gesagt, boah, nee. Also ich fand schon Bildinterpretation echt anstrengend, aber Videografieinterpretation fand ich wirklich, oder Videointerpretation fand ich sozusagen, das hat mich einfach überfordert. Und ich habe dazu tatsächlich auch keinen Bezug gefunden, also zur Videointerpretation von Ralf Bohnsack, muss ich zugeben. Ich habe das schon gelesen, aber auch nur zum Teil, also nicht die einzelnen Studien alle gelesen. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie das gekommen ist, aber ist ja die Schrift, dieses Lehrbuch von Asbrandt und Martens erschienen. Und in diesem Kontext irgendwie muss ich dafür ein größeres Interesse entwickelt haben. Aber so ganz genau kann ich es nicht mehr rekonstruieren, ehrlich gesagt. Mich doch mit Videos zu beschäftigen und habe dann, also es wird schon dieses Buch gewesen sein, weil ich habe das in einem Lehrforschungsprojekt dann benutzt und da musste ich ja den Studierenden irgendwie sagen, wie sie es machen sollen und da haben wir Texte aus Asbrandt und Martens gelesen, das war da gerade erschienen, glaube ich. Und die Studierenden haben eigene Videos dann aufgenommen und auch interpretiert. Das war sehr spannend. Manche hatten irgendwo in der Schule, wo sie gerade ein Praktikum gemacht hatten, was aufgenommen. Einer hat eine Gefechtsausbildung illegalerweise aufgenommen. Das haben wir nachher erst kapiert, dass es eigentlich nicht geht, dass man dafür eine Forschungserlaubnis braucht, selbst wenn es für studentische Belange nur ist. Aber es war trotzdem total spannend. Und was ich da vor allem gemacht hatte, ist, manchmal ist ja so, dass man in so einem Seminar sich so nicht so wahnsinnig engagiert. Aber in diesem Seminar habe ich, glaube ich, für alle Vorlagen von den Studierenden nochmal eine eigene Alternativvorlage gemacht, was echt aufwendig war, aber mir geholfen hat, mich überhaupt in die Methode einzuarbeiten. Und dann kam eine Vorlage von der Susanne Schmidt und einem Kollegen, also Kommilitonen von ihr, aus einer Kita. Die hatte in einer Kita, die sie gut kannte, es geschafft, die Leute zu überzeugen, dass sie da Biografie machen kann. Und ich glaube, das war die Situation, wo Kinder in einer Schlange stehen, um sich Tee einschenken zu lassen oder selbst Tee einzuschenken vor dem Mittagessen. Und die Erzieherin saß sozusagen neben dem Tisch, wo der Tee stand. Und die Kinder, manche hatten Schwierigkeiten, in der Reihe zu stehen, haben sich da geprügelt und sie musste immer eingreifen. Sie musste gleichzeitig den Leuten die Tee einschenken, helfen oder ihnen sagen, dass sie es schon alleine können. Und dann hat ein Junge, dem sie jetzt gerade Tee eingeschenkt hatte, sich den Teebecher auf den Kopf gestellt. Mhm. Und beim sozusagen umdrehen und zum Tisch gehen, wo er genau an der Stelle, wo er neben, also an der Erzieherin vorbeiging, fiel ihm dann die Teekasse, die Teetasse vom Kopf. Genau. Und die Erzieherin, also die pädagogische Fachkraft, wurde dann, zumindest ihre Hose wurde klitschnass, und hat dann erstmal O gesagt und dann sich sofort gefangen und hat sozusagen das Ganze pädagogisch moduliert und hat sozusagen im Chor mit den anderen Kindern herausgearbeitet, warum man sowas nicht macht. Ja, und ich war eigentlich fasziniert. Einmal, also die Vorlage war sehr gut, die haben das sehr gut rausgearbeitet. Ich war fasziniert aber auch davon, wie unglaublich komplex pädagogisches Handeln in so kurzer Situation ist. Also die 30 Sekunden, da waren auch 10, 15 pädagogische Einzelinteraktionen, die miteinander nichts zu tun hatten, also die alle was anderes zum Gegenstand hatten, drin. Und ich habe gedacht, das ist echt wirklich richtig spannend. Und da habe ich dann nochmal wirklich eine sehr starke eigene Interpretation gemacht zu diesem Abschnitt. Und dann, mal kurz überlegen, was wir dann gemacht haben. Genau, und dann ist mir aufgefallen, dass das mit dem Begriffsrepertoire und dem methodischen Repertoire von Asprandt-Martens, dass man das nicht vollständig interpretieren kann. Also ganz kurz, Asprandt-Martens sind im Unterschied zur Videointerpretation von Bonsack nicht so stark an den einzelnen Bildern orientiert. Also für Bonsack ist sozusagen das Video eigentlich eine Abfolge von einzelnen Fotogrammen. Asprandt-Martens sagen, uns geht's ja darum, was abgebildet wird. Also für uns ist der abbildende Produzent, Bildproduzent nicht so zentral. Wir wollen das Abgebildete rekonstruieren und das hat eine Sequenzialität. Die Sequenzialität interessiert uns in der Unterrichtsvideografie und deswegen analysieren wir die einzelnen Fotogramme gar nicht so stark, sondern versuchen eher in einer ikonografischen Interpretation zunächst einmal herauszuarbeiten, wie die Abfolge der Handlungen da ist. Zum anderen dann in einer reflektierenden Interpretation herauszuarbeiten, wie dort Propositionen gesetzt werden, wie es dort zu komplementären Propositionen kommt. Das war auch nochmal eine theoretische Abgrenzung von der Idee, dass innerhalb des Unterrichts ein konnotiver Erfahrungsraum entstehe, sondern diese haben gesagt, der Habitus der Lehrerin ist ein anderer als der Kinder. Die sind komplementär aufeinander bezogen, aber nicht haben keinen gemeinsamen konnotiven Erfahrungsraum. Das ist ein Unterschied zu der Videointerpretation, wie sie zum Beispiel Tanja Sturm macht. Und sie haben sich aber eigentlich, also ja, man muss sagen, im Unterricht ist es halt eben sehr stark so, da wird ein Thema halt 10 Minuten durchgezogen. Da kann man sehr schön Propositionen, Elaborationen, Konklusionen feststellen. Aber in der Kita gibt ständig neue Interaktionen zu neuen Themen, ja, und da kommt man mit den Propositionen, das kann man auch machen, aber das reicht nicht aus. Und dann habe ich mich dran erinnert, damals habe ich dann nochmal Schütze gelesen über Interaktionsanalyse an die Begrifflichkeit vor allem der Konversationsanalyse, ja, die ja auch in der Dissertation von Ralf Bonsack übrigens eine nicht unwichtige Rolle spielte, und habe dann angefangen, die mit einzusetzen und neue, also aus den dort nahegelegten Begriffen noch neue weitere Begriffe herauszuarbeiten und das an die Vorgehensweise von Asprandt-Martens anzuknüpfen. Ja, und da dann sind wir nach Frankfurt gefahren, ich mit den beiden Studierenden, wir haben uns da getroffen in Frankfurt in der Forschungswerkstatt von der Barbara Asprandt und haben es dann vorgestellt. Was sehr spannend war und dazu geführt hat, dass wir dann, also dass Barbara Asprandt und Matthias Martens und ich später einen gemeinsamen Vortrag gehalten haben auf diesem CES-Treffen 2019, in dem wir schon sozusagen konversationsanalytische Elemente eingefügt hatten in ihre Vorgehensweise. Und ich habe dann später nochmal daraufhin haben wir dann erst ein Vorprojekt gemacht, was von der Universität finanziert worden ist, zur Interaktion, Erziehung und Interaktion in Kitas anhand von Videografien, und dann in dem Zusammenhang auch ein DFG-Projekt beantragt, was wir seit 2022 im Sommer durchführen. und bei dem wir jetzt eigentlich diese kleine methodische Innovation noch weiter ausarbeiten. Aber also es ist jetzt nicht schrecklich viel, was wir noch Neues, methodisch Neues sozusagen dabei voranbringen. Was vielleicht schon noch wichtig dabei ist, es geht nicht nur darum, die verschiedenen Turns zu bezeichnen, sondern es geht auch darum, herauszufinden, wie sich bestimmte Turns, also Interaktionsbeiträge, koppeln, also wie sie aufeinander folgen und wie diese Abfolgen von Interaktionsbeiträgen spezifische pädagogische Grundprozesse ausmachen. Also dass zum Beispiel Erziehung oder eine bestimmte Form der Erziehung auf einer bestimmten Abfolge von Interaktionsbeiträgen basiert. Das herauszuarbeiten, das gelingt uns gerade und das ist auch ein Ziel dieses Projektes. Ja. Und da geht, also wobei man sagen muss, es geht nicht nur um die Interaktionsbeiträge im Sinne der Konversationsanalyse, sondern man kann eigentlich die pädagogischen Grundprozesse nicht rekonstruieren, wenn man dabei nicht die in den Interaktionsbeiträgen sich dokumentierenden Orientierungen der Interaktionsbeteiligten mit berücksichtigt. Also es ist keine reine Formalanalyse, sondern es geht um die Formalanalyse der Interaktionsbeiträge in Kombination mit den praktischen Orientierungen der Interaktionsbeteiligten, also der Fachkräfte etwa und der Kinder, die involviert sind. Und jetzt hatte ich gerade, also wir hatten vor einem Vierteljahr oder einem halben Jahr, habe ich die erste Vorlage gemacht zu so einer Typenbildung, in der ich herausgearbeitet habe, welche unterschiedlichen Formen von Erziehung sich auf solchen Abfolgen von Turns und den ihnen unterliegenden Orientierungen heraus rekonstruieren lassen.
Okay, hier lässt sich noch einiges dazu sagen. Also auf die Videografie sind wir ja schon in Folge 5 eingegangen, in dem Input bei Minute 8, wo es vor allem um die Unterscheidung von Ikonografie zu Ikonologie geht. Hier bin ich auch kurz auf die Videointerpretation eingegangen, die im Anschluss an Ralf Bonsack arbeitet. Das von Arndt-Michael Nohl angesprochene Buch von Asbrandt und Martens heißt Dokumentarische Unterrichtsforschung und ist 2018 bei Springer erschienen. In diesem Buch denken Asbrandt und Martens Unterricht als ein komplexes, multimodales Interaktionsgeschehen, das sich nicht angemessen erfassen lässt, wenn man nur Sprache analysiert. Und genau deshalb rücken sie die Arbeit mit Unterrichtsvideografien ins Zentrum. Das Buch versteht sich als methodischer Vorschlag für die Analyse von Videos, die zu Forschungszwecken im Unterricht hergestellt wurden. Darauf hat ja auch gerade Arndt-Michael Nohl hingewiesen. Asbrandt und Martens nennen das Videografieanalyse und grenzt es ausdrücklich von einer Analyse fertiger Videoprodukte ab. Das Video ist ja also Forschungsinstrument, nicht bloß Gegenstand. Entscheidend dabei ist für sie, Unterricht besteht nicht nur aus Sequenzen des Sprechens, sondern zugleich aus Sequenzialität, Synchronizität und Simultanität. Im Unterricht passiert nie nur eins nach dem anderen, sondern oft auch Verschiedenes gleichzeitig auf mehreren Ebenen und auch unterschiedlich miteinander verbunden. Der videografische Ansatz zielt deshalb auf mehr als auf Sprache. Er bezieht körperlichen Ausdruck, Bewegung und Positionierung im Raum sowie den Umgang mit Dingen systematisch ein. Das ist kein Zusatz, sondern methodisch notwendig, weil sich Unterrichtsordnungen, Beteiligung und fachliche Lernprozesse gerade in diesem Zusammenspiel zeigen. Für ihre Arbeit wurden zahlreiche Theorien in Stellung gebracht. Neben den üblichen Verdächtigen der dokumentarischen Methode, also Mannheim, Bonsack, Bourdieu und auch Panofsky für die visuelle und bildbezogene Interpretation, finden wir hier auch Anleihen bei Luhmann, vor allem was die Unterrichtstheorie angeht, und spannenderweise auch bei Latour, wo es um die Bezüge zur Materialität, Artefakte, Mensch-Ding-Assoziation im Unterricht geht. Jetzt nicht als übergreifende Sozialtheorie des gesamten Projektes gedacht, aber als spezifischer theoretischer Bezug für Materialität und Artefakte im Unterricht. Wer sich für die angesprochenen Unterschiede dieses Ansatzes zu der dokumentarischen Videoanalyse interessiert, wie sie eher von Tanja Sturm, Monika Wagner-Willi und Bonsack praktiziert wird, also in den Kontroversen zu diesem Ansatz, der kann sich dazu sehr gut im Jahrbuch der dokumentarischen Methode informieren, nämlich im Jahrbuch 2.3 aus dem Jahre 2020. Da gibt es sozusagen ein Beitrag von Asbrandt, Martens und Nohl, pädagogische Interaktion in der dokumentarischen Interpretation von Videografien. Darauf gibt es eine Replik von Tanja Sturm und auf diese Replik gibt es wieder eine Replik von den erstgenannten Autoren. Einer der großen Unterschiede, was Arndt-Michael Nohl ja auch erwähnt hat, zu diesem anderen Ansatz, ist, dass ein komplementärer Modus, der auf Rahmen Komplementarität und sozusagen einen dritten exkludierten Interaktionsmodi darstellt, behauptet wird, der in dem anderen Ansatz auch deswegen nicht vorkommt, da man diese Modi aus der Gesprächsanalyse für Handeln und Organisation als unpassend empfindet.
Danke, David.
Philipp, Arndt-Michael Nohl hat doch gerade von dem DFG-Projekt erzählt, Erziehung und Interaktion in Kitas, das damals nur anvisiert war und mittlerweile ist die Studie durchgeführt und es gab einige Befunde. Kannst du uns einen kurzen Input geben zu den aktuellen Befunden?
Sehr gerne. Also ausgehend von Videografien von Interaktionen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern in drei Kitas haben die vier Forscherinnen Arndt-Michael Nohl, Movare Denavi, Sarah Thompson und Marco Mazzarisi in dem von Juli 2022 bis September 2025 laufenden DFG-Projekt Erziehung und Interaktion in der Kindertagesstätte unterschiedliche pädagogisch relevante Prozessstrukturen mit Hilfe der dokumentarischen Methode rekonstruiert und theoretisch weiter ausgearbeitet. Im Zentrum, das hatte Arndt ja eben auch schon ein Stück weit mit angekündigt, steht dabei der Begriff der Erziehung. Genauer gesagt, Erziehungsprozesse in der konkreten Interaktionspraxis. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist zum einen eine empirisch fundierte Ausdifferenzierung verschiedener Formen von Erziehung. Zum anderen wird deutlich, wie eng Erziehung mit anderen pädagogisch relevanten Grundprozessen, etwa Sorge, Lehre, Führung und Sozialisation, zusammenhängt und mit ihnen kombiniert auftritt. Erziehung wird dabei relativ eng gefasst, nämlich als eine Praxis, in der es um die, Zitat, nachhaltige und sanktionsbewährte Zumutung von Orientierungen geht, Zitat Ende. Gemeint ist damit, dass Kindern bestimmte Orientierungsschemata zugemutet werden, die sie in ihre eigene Handlungspraxis übersetzen und langfristig habitualisieren sollen. Entlang dieser Beschreibung konnten die Forscherinnen dann drei Formen von Erziehung herausarbeiten. In der sogenannten proaktiven Erziehung richten die Fachkräfte Erwartungen an die Kinder, die sich auf neu zu habituierende Handlungsweisen beziehen. In der reaktiven Erziehung werden Handlungsweisen der Kinder als abweichend markiert und alternative Orientierungen eingefordert. In der katalysierenden Erziehung wird ein konkret gezeigtes Verhalten der Kinder von den Fachkräften so aufgegriffen und gelobt, dass es zum erwarteten Handeln wird, dass sich die Kinder dauerhaft zur Gewohnheit machen sollen. Darüber hinaus zeigt die Studie auch, dass Erziehung häufig nicht nur auf einzelne Kinder bezogen ist. Als Erziehung par pro toto wird das Verhalten eines Kindes von den Fachkräften exemplarisch für andere adressiert, während in einer Erziehung ad omnibus gleich die gesamte Gruppe angesprochen wird. Wenn euch das genauer interessiert, auch mit vielen anschaulichen Beispielen aus der Interaktionspraxis, dann schaut in die einschlägige Publikation Erziehung und Interaktion in der Kindertagesstätte. Die Angaben dazu findet ihr in den Shownotes.
Philipp, vielen Dank für diesen Input. Im Interview geht es nun weiter mit einer Frage von dir, Philipp. Du wolltest wissen, wie Arndt-Michael Nohl die Methode eigentlich weitergibt.
Wie hast du denn die Methode an andere weitergegeben? Du selbst jetzt? In was für Zusammenhängen hast du das getan?
Ja, das ist eigentlich eigentlich eins von den schwierigen Themen. Vielleicht um das erstmal vorauszuschicken. Ich bin ja ich habe sozusagen Methoden immer nur als Nebenbeschäftigung meiner Professur gehabt. Also systematische Pädagogik hat schon auch mit Methodologie zu tun und ich habe mir ja sozusagen beim Aufbau unseres Bachelor- und Masterstudiengangs auch 1 bis 2 Module so geschrieben, dass ich da mindestens eine Lehrveranstaltung reinkriegen kann mit der dokumentarischen Methode, ohne dass das im Titel stehen würde. Also ohne, dass das für alle verpflichtend wäre, weil wir sind ja viele Profs und Mitarbeiter, die ich nicht darauf verpflichten kann. Und zugleich muss ich sagen, dass ich halt auch denjenigen, die jetzt qualitative und quantitative Methoden ansonsten lernen, die hatten mit der dokumentarischen Methode nichts vor an unseren Universitäten. Deswegen wollte ich das auch auf jeden Fall haben. Insofern mache ich eigentlich jedes Jahr einen Kurs zur Einführung in die dokumentarische Methode und einen Kurs häufig, in dem ich irgendwie tatsächlich mit Studierenden forsche. Das Letzteres findet nicht immer statt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich damit sehr zufrieden und erfolgreich wäre. Das hat schon mit der Kürze dieser Kurse zu tun, durchaus auch mit der Haltung der Studierenden, die vielleicht nicht so stark an Methoden interessiert sind. die jetzt auch alle keine wissenschaftliche Karriere irgendwie als nur als Möglichkeit im Blick hätten, weil die ja alle Soldaten sind, die dann als Offiziere wieder in die Truppe gehen, wie das so heißt, und dann für 6-7 Jahre in der Bundeswehr beschäftigt sind. Es hat auch damit zu tun, dass ich sowas wie eine Forschungswerkstatt bei uns curricular so nicht anerkannt ist und ich insofern das nur on top machen könnte. Aber vielleicht auch nicht unbedingt jemand bin, der sozusagen den das jetzt auch so interessieren würde. Also wie gesagt, das ist eher eine Sache, die ich nebenbei mache. Aber ich verstehe mich schon auch als, also ich muss das anders sagen, als Professor bin ich eben Professor für Erziehungswissenschaft, insbesondere systematische Pädagogik, und innerhalb dessen mache ich auch dokumentarische Methode. Als Forscher bin ich schon jemand, der nur dokumentarische Methode macht. Ja, das muss man sicherlich unterscheiden. Und in der Hochschullehre finde ich jetzt auch andere Themen durchaus spannend, keine alternativen Methoden, sondern eben Gegenstandsbereiche, pädagogische Fragestellungen, die ich gerne mache, in denen dann immer wieder auch Versatzstücke von Wissenssoziologie, praxologischer Wissenssoziologie und so weiter rankommen, aber nicht unbedingt dokumentarische Methode. Und ich insofern nicht darauf ziele, möglichst viele Leute in dokumentarische Methode auszubilden. Da ich da auch, ja, muss sagen, ich ernte auch keine Früchte davon, weil die ja alle weg sind dann, ja, die Leute. Und trotzdem gibt's immer mal wieder Leute, die sich da dann gut einfinden. Also obwohl es kein so ein super tolles Angebot gibt bei uns, sich da gut einfinden, die das Glück haben, doch mal in einem Projektseminar zu landen, in dem der Funke überspringt, sodass ich schon auch immer wieder Mitarbeiter habe, die aus verschiedenen Gründen aus der Bundeswehr ausscheiden und dann bei mir oder auch bei anderen arbeiten. Also da gibt es auf jeden Fall Leute, wo ich merke, dass das dann schon mit der dokumentarischen Methode und deren Vermittlung geklappt hat. In Bezug auf meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vermittle ich die dokumentarische Methode als solche nicht, weil ich eigentlich nur solche Mitarbeiter beschäftige, die das schon können. Also ich muss da keine Grundlagen vermitteln, das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Vielleicht bei der Nassel Sommel ein bisschen stärker, aber ansonsten nicht. Da geht es eher darum, eben Vorlagen zu diskutieren. Ja, das machen wir jetzt ja schon nicht ganz intensiv, aber wir machen es. Ich hatte früher ein Doktorandenkolloquium, in dem wir das gemacht haben. Das ist irgendwann ausgelaufen aus Gründen, also aus dem Grund, dass einige dabei waren, die nicht so stark an ihrer Doktorarbeit gearbeitet haben, wie das wünschenswert gewesen wäre. Und inzwischen haben wir den Theoriezirkel, der aber nur zum Teil für Theorie zuständig ist, indem wir dann eben auch Vorlagen besprechen, durchaus, also mal intensiver, mal ein bisschen überblickshafter, je nachdem, worauf es auch denjenigen, die Vorlage einbringen, ankommen. Das ist aber nicht so regelmäßig wie eine Forschungswerkstatt. Also an dieser Stelle muss ich einfach sagen, dass ich das bewundere und auch denke, dass es sehr erfolgreich war, wie der Ralf Bodensack über Jahrzehnte hinweg eine Forschungswerkstatt geleitet hat. Extrem arbeitsaufwendig, weil die funktioniert ja nur, wenn man sich wirklich so intensiv vorbereitet, wie er das gemacht hat. Also den hat er jede Woche sicherlich einen Tag dafür aufgebracht. Alle 2 Wochen hat die stattgefunden. Oder vielleicht findet sie immer noch statt, ich weiß es gar nicht genau. Was ich interessant finde dabei ist, ich hatte mal irgendwann mir angeschaut, Ralf Bodensack hat sehr wenige Leute oder relativ wenig Leute selbst promoviert, im Sinne, dass er Erstbetreuer war, aber er war häufig Zweitbetreuer oder manchmal auch nur der informelle Betreuer, der aber auch als Zweitbetreuer oder informeller Betreuer dann doch der prägendste Betreuer gewesen ist. Und wenn man sich die Leute anschaut, die sozusagen im Dunstkreis deiner Forschungswerkstatt promoviert haben, dann hat er unglaublich viele Menschen, gibt es unglaublich viele Menschen, die heute in Professuren sind, die bei ihm in der Forschungswerkstatt waren. Vergleichbar, also der Anlass war, dass ich glaube, das Zentrum für Lehrerforschung, Lehrerbildungsforschung, Lehr- und Schulforschung in Halle, bei einem Jubiläums, Anlass darüber nachgedacht hat, wie viele Leute aus dem Zentrum Prof geworden sind. Und es waren halt nicht, es waren deutlich weniger als beim Ralf Bonsack aus der Forschungswerkstatt Leute Prof geworden sind. Mhm. Natürlich sind die alle da beschäftigt gewesen im ZSB, ja? Während beim Ralf die Verbindungen formal viel loser sind, aber informell durchaus sehr, sehr intensive Bindungen sind. Und das habe ich nie aufgebaut. Also sowas, also sozusagen so eine intensive Betreuung habe ich nie aufgebaut. Was aber auch daran liegt, dass einerseits ich kein Methodenprof bin und andererseits ich auch ein, finde ich, gegenüber Ralf Bonsack viel, viel stärkeres Interesse für spezifische Gegenstände und für Erziehungswissenschaft habe. Und gerne auch sozusagen in diesen einzelnen Forschungsgegenständen, also dafür auch sehr viel Zeit aufbringe, zu diesen zu forschen und gegenstandsbezogene Ergebnisse herauszuarbeiten. Das hat sich, das war beim Ralf Bonsack in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben oder wo ich sein Mitarbeiter war, war das auch so. Und das hat sich aber nachher, ist ja einfach vielleicht auch dadurch, dass seine Vorhersage, dass man mit der dokumentarischen Methode mit Sicherheit keine Karriere machen kann, sich ja nun wirklich als Fehlschluss erwiesen hat. Mhm. Ist er auch irgendwie immer mehr in die Position reingerückt worden, dass er halt derjenige ist, der Methoden lehrt, und zwar nicht nur an der FU, sondern auch weit über die Grenzen des Landes hinaus, und dadurch auch immer stärker in diese Richtung getrieben worden. Wobei man jetzt im Nachhinein ja sagen muss, dass er jetzt sicher im Nachgang zu vielen von ihm betreuten Dissertationen ja dann doch wieder auch theoretisch mit denen beschäftigt hat, in der Professionalisierungstheorie zum Beispiel.
Philipp, darauf im Anschluss eine Frage. Das rekonstruktive Forschen mit Studierenden kann also manchmal ziemlich schwierig sein. Wie sind da deine Erfahrungen, mit Studierenden zu forschen?
Ja, bei mir ist es vielleicht ähnlich wie bei Arndt oder noch radikaler abwesend, könnte man vielleicht sagen. Ich gebe eigentlich keine Seminare zur dokumentarischen Methode. Ich habe ein, zwei Einführungskurse gegeben. Aber sonst beschäftige ich mich gerade in der Lehre eigentlich mit anderen Gegenständen, die mich interessieren, weil sie irgendwie gerade aufgrund so zeitlicher Kontexte an Relevanz gewinnen oder so irgendwie mich in theoretischer Hinsicht interessieren. Also in der Lehre selbst mache ich das eigentlich nicht, jenseits unserer Workshop-Vermittlung, wo das ja eine große Rolle spielt, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber in den Seminaren selbst ist da bei mir gerade nicht so viel zu holen. Und bei dir, David?
Ich mache das momentan auch nicht mehr mit Lehramtsstudierenden. Da geht es dann eher um pragmatischere Unterrichtsfragen. Früher habe ich das durchaus manchmal gemacht, so kasuistisch zu arbeiten. Aber da gibt es ja das bekannte Problem, das ist eigentlich ähnlich wie das, was Arndt Michael Null erzählt hat oder was bei dir so ist. Wenn die Studierenden ein sehr spezifisches Berufsfeld schon als Ziel haben, dann interessieren sie sich so weniger für Forschung. Und da musste ich schon das dokumentarische gemeinsame Forschen sehr runterkochen auf formulierende, reflektierende Interpretation, Fallvergleich und zumindest die wichtige Übung, den normativen Standpunkt aus der Analyse rauszuhalten, wenn man sich zum Beispiel in Unterrichtsvideografien bestimmte Passagen, Sequenzen anschaut. Ja, aber es steht auch nicht im Mittelpunkt meiner Arbeit.
Was ich noch interessant fand, jetzt beim Hören dieser Passage, uns interessiert ja auch das Wechselverhältnis von Mensch und Methode. Und Arndt hatte das unterstrichen, dass der Erfolg der Methode vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass Ralf stärker so ein bisschen in diese Vermittlerposition hineinbuxiert worden ist, könnte man sagen. Also hier ja auch, also die zentrale Rolle, die Ralf dann in der Methodenvermittlung spielt, auch damit zu tun hat oder zu tun haben könnte, dass die Methode sich als Forschungspraxis so großer Beliebtheit erfreut hat.
Na, man könnte zumindest sagen, dass die zunehmende Nachfrage nach der dokumentarischen Methode die Forschungswerkstatt und ihre Arbeit mit Ralf Bonsack weiter stabilisiert hat.
Ja, das finde ich eine gute Beschreibung.
Okay, im Folgenden erzählt Arndt Michael Null über ein Forschungsprojekt, was ihm mal richtig Spaß gemacht hat. Es geht um die Forschung in der Türkei.
Ich finde, für mich zum Beispiel ein Projekt, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, was aber eigentlich eins der Projekte war, was mir am meisten Spaß gemacht hat und was ich wirklich jetzt inhaltlich am spannendsten fand, obwohl es dort für die dokumentarische Methode keine echten Herausforderungen gegeben hat, war das Projekt, was ich mit der Nasrin Sömer gemacht habe in der Türkei, wo es darum ging, herauszuarbeiten, wie ein neues Curriculum entwickelt wurde und in die Praxis übersetzt worden ist. Da haben wir schon viele Themen, also auch diesen Punkt mit dem Orientierungsrahmen im weiteren Sinne, das haben wir da nicht so genannt, weil es damals noch nicht gab, diese Begrifflichkeit. Wir haben diese Mehrebenenanalyse, aber das war damals auch schon ganz gut entwickelt. Es gibt ja auch einen wichtigen Aufsatz von Helzberg und Kramer und Humrich zu dem Thema. Also wir haben da eigentlich ganz viele Elemente der dokumentarischen Methode, die damals gerade entwickelt gewesen waren, aufgreifen können. Deswegen war es methodisch auch nicht so herausfordernd. Es war eher sozusagen von der Gesamtkomplexität des Projektes herausfordernd. Und für mich sehr spannend, weil vielleicht liegt es daran, dass wenn man über ein fremdes Land forscht, man mutiger ist, Aussagen zu machen über das Land, wo man sich in Bezug auf Deutschland mit Sicherheit nicht trauen würde. Aber sozusagen eine Analyse zu bieten, die, wir haben das dann Bildung und soziale Dynamiken genannt, also die den sozialen Wandel in der türkischen Gesellschaft in den Blick genommen hat und innerhalb dessen dieses neue Curriculum, wo es um die Umstellung von einem behavioristischen zu einem konstruktivistischen Curriculum ging, die vor dem Hintergrund eines Regierungswechsels, nämlich zu der jetzigen Regierungspartei, die ja in den Anfängen noch viel liberaler war, stattgefunden hat. Und dann herauszuarbeiten, wie das unter den Bedingungen von ganz unterschiedlich situierten Schulen praktiziert wird. Also wie ein Curriculum in die Praxis übersetzt wird unter Bedingungen von Klassen von 50 Kindern, wo der Klassenraum am Nachmittag der anderen Klasse zur Verfügung steht und wo die Lehrer nur Hilfslehrer sind, versus in der Mittelschichtsschule, wo die Kinder noch nachmittags ergänzend Unterricht bekommen, tolle Lehrer haben, gute Gebäude haben. Und unter den Bedingungen von auf dem Land, in der Stadt ganz starken Wettbewerb zwischen Schulen und zwischen Schülern um Plätze im Gymnasium einerseits versus auf dem Land, wo es solch einen Wettbewerb gar nicht gegeben hat. Und das Curriculum, also das, was im Unterricht gemacht wird, sind völlig unterschiedliche Dinge, obwohl das Curriculum über das ganze Land hinweg dasselbe ist. Das herauszuarbeiten mit der dokumentarischen Methode war wirklich super. Es war auch total spannend, eben fremdsprachlich das zu machen, doppelt fremdsprachlich, also auf Türkisch zu analysieren und auf Englisch zu publizieren. Da habe ich auch eine Forschungswerkstatt mal gemacht, nämlich 2-3 Jahre lang in der Türkei, noch mit 2 Doktoranden, die damals da auch da waren in Istanbul.
Philipp, hast du Erfahrungen mit dem Forschen im Ausland, beziehungsweise hast du Pläne, da mal ranzugehen?
Eigene forschungsmäßige Erfahrungen habe ich bisher leider nicht. Konkrete Pläne auch nicht. Jetzt in der Postdoc-Phase wäre es, glaube ich, eigentlich eine gute Gelegenheit. Ich meine, es gibt relativ viele Programme, also Stipendien, gerade in dieser Karrierephase ins Ausland zu gehen, Study Abroad. Da müsste ich mich mal umgucken. Das wäre sicherlich gut für meinen weiteren Werdegang in der Akademie, im akademischen Bereich. Aber ja, das steht irgendwo auf meinem To-Do-Zettel, aber ist noch habe ich noch nicht konkret genug mir angeguckt. Und bei dir, David?
Ich habe im Studium ja mal ein halbes Jahr in Indien verbracht für Praktikum und zum Reisen. Und gerade solche Kontexte, also wo so sehr, sehr viele Selbstverständlichkeiten des Alltags, des Arbeitens, Religion etc. so ganz anders sind als bei uns. Das würde mich schon mal sehr interessieren, das mit dem Instrumentarium der dokumentarischen Methode sich anzuschauen. Aber leider nichts Konkretes geplant. Auch mit der nächsten Frage haben wir die Zukunft ins Gespräch gebracht, jetzt der Methode. Wir haben gefragt, was sich Arndt-Michael Nohl für die Methode wünscht. Ich würde schon mal mit einer Frage so ein Stück weit jetzt Gegenwart und Zukunft ansteuern. Und zwar die Frage, was würdest du dir persönlich für die Methode wünschen, wie es weitergehen soll?
Also ich finde, auch wenn die Frage, was zur dokumentarischen Methode gehört und was nicht dazu gehört, immer dazu führt, dass auch Sachen ausgegrenzt werden und ich da ja selbst Gegenstand der Ausgrenzung geworden bin, finde ich diese Frage trotzdem sehr wichtig, weil es macht keinen Sinn, die dokumentarische Methode sozusagen jetzt in einer Weise weiterzuentwickeln, dass nachher gar der Kern der dokumentarischen Methode völlig unklar bleibt. Wobei natürlich der Streit schon darüber ist, was ist der Kern der Dokumentarschulmethode. Aber diesen Streit weiterzuführen, das halte ich, glaube ich, für absolut wichtig. Und ich glaube, dass es auch ein völliges Missverständnis ist, wenn von außen die Leute, die Dokumentarschulmethode verwenden, als eine Sekte, also eine geschlossene Gemeinschaft angesehen werden. Weil ich glaube, es gibt wenige Ansätze innerhalb der rekonstruktiven oder der qualitativen Sozialforschung, innerhalb derer es so starke interne und offen geführte Diskussionen gibt, also offen geführt im Sinne von, wird auch publiziert, es geht nicht nur um Ränke, der geschmiedet werden. Und ich in anderen Ansätzen das eigentlich so nicht beobachten kann. Es gibt eher, also man kann eher sagen, andere, die sind halt an manchen Stellen nicht die Ansätze, sondern die Personen beliebiger, wenn sie sagen, oh, mach ich ein bisschen Schütze, mach ich ein bisschen Übermann oder sowas. Ja, das hat aber doch an manchen Stellen auch Formen von Beliebigkeit. Also wo ich sozusagen so eine intensive methodische Debatte noch beobachte, ist dann in Halle bei Kramer zum Beispiel. Ja, das ist so jemand, der das auf jeden Fall auch so macht. Eben nicht unbedingt in Bezug auf die Dokumentarschulmethode. Und also das sozusagen, das finde ich ist wichtig weiterzuführen. Auch wenn es schmerzt und nicht immer schön ist. Und auf diese Weise die aufschließende Kraft der dokumentarischen Methode auch durchaus weiter zu erweitern. Also zu schauen, an welchen, was kann noch alles interpretiert werden mit dieser Herangehensweise. Und was wollte ich da gerade sagen? Genau, was ich an der Stelle aber auch wichtig finde und was, glaube ich, im Moment wirklich fehlt, ist, also die sozusagen die praxeologische Wissenssoziologie von Ralf Bohnsack hat nochmal ganz deutlich gemacht, was er unter praxeologische Wissenssoziologie versteht, aber unter Ausklammerung oder im besten Fall unter Abgrenzung von anderen Herangehensweisen oder von, nicht mehr Herangehensweisen, das ist viel zu viel gesagt, sondern von Dingen, die andere Leute irgendwie schreiben. Was, glaube ich, angesagt ist, wobei ich aber nicht weiß, wer sowas leisten kann, wäre allmählich mal wieder einen Überblick zu schaffen über die ganze Diskussion. Sehr herausfordernd, weil das Ganze ist riesig geworden. Man kann das ja aufteilen. Also allein die theoretische Diskussion, da verschiedene Stränge herauszuarbeiten, Konfliktlinien herauszuarbeiten, das zu machen. Und zwar in der Weise, wo es nicht darum geht, dass die Kontrahenten das schreiben, sondern jemand einen Überblick schafft, also der sozusagen nicht neutral, das ist ja Unsinn, das von Neutralität zu sprechen, aber zumindest einen Überblick zu schaffen über solche Konfliktlinien innerhalb der Grundlagentheorie, die zur dokumentarischen Methode gehört. Mhm. Also ich sage jetzt nicht praxeologische Wissenssoziologie, sondern der Grundlagentheorie, die zur dokumentarischen Methode gehört. Und auch innerhalb der methodischen oder der Methodologie das herauszuarbeiten. Das fände ich jetzt ein echt spannendes Projekt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das noch von einem Einzelnen leistbar ist, aber ich glaube, damit man die Diskussion um den Grundbestand der dokumentarischen Methode im Blick behalten kann, braucht man auch das. Das wäre ein Punkt, was ich glaube, was in den nächsten Jahren einfach uns wirklich völlig überrollen wird und wo wir in der dokumentarischen Methode aber die Chance haben, noch relativ schnell mitzumischen, ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Das macht der Burkhard Schäffer.
Marc-Michael Null hat hier angesprochen, dass es aus seiner Sicht fehlt, Überblickswerke über die Diskussion innerhalb der dokumentarischen Methode abzubilden. Philipp, wie ist denn da der Stand?
Ja, also es gibt tatsächlich jetzt mir ist da auch kein zentrales Werk eingefallen oder ein Band, in dem man das nachschlagen könnte. Du hast vorhin ja schon auf das Jahrbuch vom CES verwiesen und das wäre ein Ort, wo man verteilt Auseinandersetzungen findet, Darstellungen von Konfliktlinien, etwa in der Auseinandersetzung zwischen Aspand Martens auf der einen Seite, Tanja Sturm als eine die eine Vertreterin eines anderen Ansatzes in der Videografie auf der anderen Seite unter der Klammer oder zusammengehalten von der Klammer der dokumentarischen Methode. Also das ist ein Ort, in dem man Kontroversen findet. Darüber hinaus haben wir ja zumindest David versucht, jetzt auf der letzten CES-Jahrestagung bei einer Live-Aufnahme von einem Podcast, von unserem Podcast zum Thema dokumentarische Methode im Dialog zur Forschungspraxis unter Bedingungen Grundlagen theoretischer Differenz, einigen dieser Konfliktlinien, Weiterentwicklungen, Herausforderungen innerhalb der dokumentarischen Methode nachzugehen. Darüber haben wir dann auch mit verschiedenen Vertreterinnen der dokumentarischen Methode gesprochen.
Genau, das war auch sehr spannend. Wann der Podcast sozusagen veröffentlicht wird, wissen wir noch nicht genau. Es wird in der Zukunft sein.
Also seid gespannt. David Arndt hat ja kurz von Entwicklungen im Bereich der dokumentarischen Methode erzählt im Zusammenhang mit KI. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, das ist ja ein hochspannendes aktuelles Thema und wir werden darüber in einer zukünftigen Folge auch noch viel mehr reden, in der wir Burkhard Schäffer interviewt haben, der ja auch von Michel Loh gerade erwähnt worden ist und der maßgeblich an der Erarbeitung und Weiterentwicklung der Software Carl AI, ehemals DocuMed arbeitet und gearbeitet hat. Ja. Aktuell machen wir auch ziemlich viele Erfahrungen in unserem Jugendforschungsprojekt mit Carl AI. Wir nutzen das dort im Moment, um sozusagen unsere eigenen Interpretationen nochmal mit einer Interpretation der KI sozusagen gegenzulesen. Also wir machen ganz klassisch eigentlich, einer von aus unserem Team macht so eine ausgesuchten Passage eine händische Interpretation, die gehen wir dann im Forschungskontext durch und legen dann die von Carl AI dagegen und es ist schon immer sehr erstaunlich. Also A, wie ähnlich die Arbeiten sind, aber man muss schon auch sagen, die KI kommt manchmal auf Begrifflichkeiten und Ausdrücke, die so den Kern berühren der Interpretation, der Rekonstruktion, dass man fast schon manchmal neidisch ist auf diese Kompetenz zu formulieren sozusagen. Ja, und wir nutzen das sozusagen gerade in einem integrierten Ansatz, aber so ist es aus meiner Sicht auch gemeint, was Carl AI will, sozusagen das Integrierte interpretieren. Ja, das wäre sozusagen falsch benutzt, wenn man einfach eine Passage in die künstliche Intelligenz da reinhaut und sich da was rausgeben lässt.
Ich glaube, in dem Zusammenhang wird vom verteilten Interpretieren gesprochen.
Ja, genau, das war der Begriff. Ich habe aber auch jetzt nochmal zur Vorbereitung auf diesen Input ChatGPT mal gefragt. Und zwar, für was kann man dich nutzen, wenn man Sozialforschung mit der dokumentarischen Methode betreibt? Und da finde ich die Antwort sehr spannend und sehr differenziert. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also wenn du mit der dokumentarischen Methode arbeitest, sagt ChatGPT, bin ich vor allem als methodischer Sparringspartner, wie wir es ja gerade besprochen haben, Strukturierer und Präzisionswerkzeug nützlich, nicht als Ersatz für deine interpretative Leistung. Ja, das fand ich schon mal sehr, sehr interessant, dass er da und dass die KI da Grenzen wahrnimmt und setzt. Und sagt noch dazu, der Kern der Methode ist ja gerade nicht bloß Themen aus dem Text zu ziehen, sondern implizit Orientierungen, Orientierungsrahmen und kollektive Muster über formulierende und reflektierende Interpretationen, komparative Analyse und Typenbildung zu rekonstruieren. Genau da kann ich helfen, aber nur, wenn du mich nicht wie eine automatische Quotiermaschine benutzt. Ja, fand ich sehr ehrlich und sehr, sehr treffend. Da gibt es sozusagen noch Vorschläge, wofür die KI konkret etwas bringt. Die finde ich eigentlich alle auch sehr stimmig und auch sehr, sehr gut. Also erstmal geht es darum, Forschungsfragen und Kenntnisinteresse schärfen. Also man kann natürlich mit der KI seine Forschungsfrage nochmal genauer machen. Und hier formuliert es auch als Problem, dass die meisten Forschungsfragen am Anfang zu normativ und zu thematisch zu grob sind und zu wenig auf die Handlungspraxis zielen. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir in den Workshops machen, Philipp. Dann kann die KI helfen, passendes Material und Erhebungsdesign mitzudenken. Es kann Interview- und Diskussionsleitfäden prüfen, Transkripte und Protokolle für die Auswertung vorbereiten, ja, also Transkripte säubern zum Beispiel. Es kann zwischen formulierenden und reflektierenden Interpretationen unterscheiden. Und im Begleittext dazu, muss ich sagen, trifft es das auch zumindest das, was hier formuliert als Idee. Es kann beim Fallvergleich helfen, also in der komparativen Analyse, Typenbildung zumindest vorbereiten. Es kann Memos, Falldarstellung, Methodenkapitel vorschreiben und es kann Bild bei der Bild- und Videointerpretation auch mit vorbereiten. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann auch hier, die KI hat auch eigene Einschränkungen, auf die sie hinweist. Was sagt sie da? Ich bin schlecht, wenn du von mir erwartest, dass ich dir den dokumentarischen Sinn automatisch ausrechne. Das wäre methodischer Murks und das muss man auch so sehen. Die Methode zielt auf die Rekonstruktion impliziter a-theoretischer Wissen und kognitiver Erfahrungsräume. Das verlangt kontrollierte Fallarbeit, Vergleich und methodische Disziplin. Wenn du mir nur einen Ausschnitt gibst und ich Orientierungsmuster frei ergänze, produziere ich schnell Scheinpräzision. Also finde ich sehr treffend formuliert. Und dann hat sie noch ein Fazit dazu geschrieben. Mein ehrliches Urteil, ich bin bei der dokumentarischen Methode stark als Denk- und Strukturhilfe, aber gefährlich als Autopilot. Wenn du mich sauber führst, spare ich dir viel Zeit und erhöhe die Präzision. Wenn du mich unkritisch deuten lässt, versaue ich dir die Methode. Was sagst du zu der Formulierung, Philipp?
Ja, ich bin auch überrascht. Chatty kommt hier richtig so aufgeklärt daher. Vor allem, dass auch Begriffe wie Ausrechnen verwenden werden, wenn es um die Selbstbeschreibung, also die Tätigkeit, das Vorgehen hergestellten Interpretationen von KI geht, dass das auch begrifflich und sprachlich in der Auskunft so auftaucht. Ja, hat mich überrascht.
Ja, und dieses Ausrechnen zum Beispiel ist mit Gänsefüßchen, also da wird sich auch distanziert in der Selbstdarstellung.
Kleiner Zwing.
Ja. Okay, als nächstes kommen wir auf die Aussage von Arndt Michael Null zum Kern der dokumentarischen Methode zurück und stellen ihn die Frage, was er für den Kern der dokumentarischen Methode hält. Wir haben die Frage ja auch schon Ralf Bonsack gestellt, wo genau sich da sozusagen Frage und Antwort befinden. Das haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Was wäre denn für dich Teil des Kerns der dokumentarischen Methode?
Ja, das, man kann das eigentlich ganz gut an den Diskussionen in Bezug auf dieses Buch Praxeologische Wissenssoziologie und auch den darauf folgenden Typenbildungsband sehen. Ich denke, dass für Ralf Bonsack und für diejenigen, die ihnen folgen, dokumentarische Methode in jedem Fall verknüpft ist mit dem Begriff des kognitiven Erfahrungsraums. Was meines Erachtens dazu geführt hat, dass Bonsack den Begriff des kognitiven Erfahrungsraums auch ganz schön ausgeweitet hat, bis hin zu Punkten oder Phänomenen, die ich gar nicht mehr als kognitive Erfahrungsräume sehen würde. Ich würde ein bisschen anders ansetzen, ohne dass ich jetzt sagen könnte, dass mein Ansatz sozusagen argumentativ der bessere ist. Ich glaube nur, dass die Folgen davon die besseren sind. Mein Ansatz wäre der, zu sagen, wir haben mit der dokumentarischen Methode ein Verfahren, was in der Hauptsache zwischen expliziten und impliziten unterscheiden kann. Und ich würde das unmittelbar beziehen auf die von Bonsack in der praxeologischen Wissenssoziologie scharf gemachte Unterscheidung zwischen propositionaler und performativer Logik. Ich glaube, das ist die zentrale Unterscheidung. Das ist in dem Buch ist es sozusagen auch zentral gemacht, aber der kognitive Erfahrungsraum ist da ebenfalls zentral. Und es ist eigentlich nicht ganz das Verhältnis von beiden. Doch, das ist schon klar, aber dass man mit der Unterscheidung von performativer und propositionaler Logik mehr machen kann, als kognitive Erfahrungsräume zu analysieren, das ist da natürlich nicht klar. Und meines Erachtens ist genau das aber ganz zentral. Also wenn wir zum Beispiel die Interaktionsabfolgen in der Kita analysieren, dann untersuchen wir die performative Logik dieser Interaktionsstrukturen und die propositionale Logik ist da auch immer mit dabei, aber sie steht nicht im Zentrum. Oder wenn wir öffentliche Diskurse rekonstruieren, dann geht es uns da eben nicht um das propositionale Wissen, sondern vor allen Dingen um die performative Logik, also den Modus operandi dieser öffentlichen Diskurse. Und das halte ich für sozusagen die zentrale Unterscheidung der dokumentarischen Methode, die man dann eben in Bezug auf verschiedene Wissensbestände auch nochmal durchdeklinieren kann, also auch in Bezug auf eben das kommunikative Wissen und die sich auch gut anfügt an die Unterscheidung von formulierender und reflektierender Interpretation. Das wäre der eine Punkt und dann würde ich sagen, das ist da gar nicht unbedingt, also das ist da angebunden, aber nicht unmittelbar ersichtlich. Für mich ist immer schon die komparative Analyse und die daran anschließende Typenbildung. Ganz fundamental wichtig, weil mir ist, das ist vielleicht etwas, was mich damals schon fasziniert hat, als ich 92 damit in Kontakt gekommen bin. Mir geht es ganz stark um die Frage, wie kann man sozusagen auf Fremdes verstehensmäßig zugehen. Und da finde ich wirklich überzeugend, dass im Unterschied zu einer gedankenexperimentellen Vergleichshorizonten, mit denen man an Fälle rangeht, die komparative Analyse unterschiedlicher Fälle einem hilft, sich in ein bestimmtes Spektrum an Milieus hineinzuarbeiten. Und das halte ich für etwas, was auch sozusagen über die empirische Forschung hinaus für ganz maßgeblich ist. Also was zum Beispiel auch in pädagogischen Zusammenhängen und lebensweltlichen Zusammenhängen wirklich eine wichtige Bedeutung hat.
Ich verstehe den Unterschied von dem, was Arndt-Michael Nohl hier sagt, zu dem, was Ralf Bunzack damals gesagt hat, dass es Ralf eher um etwas in der Grundlagentheorie geht, nämlich sozusagen in der Frage des Überwindung des Common Sense und auch gleichzeitig die Frage danach, was Common Sense eigentlich ist. Und Arndt-Michael Nohl hier eher auf einer methodischen Ebene seinen Kern sieht, also in der konkreten sozusagen Auswertungspraxis.
Ich glaube, da würde ich erstmal mitgehen. Man könnte überlegen, ob die Verbindung dann doch darin besteht, dass die Bedingung, um überhaupt auf propositionale und performative Logik zugreifen zu können, darin liegt, dass man ebenso den Bruch mit dem Common Sense vollziehen muss. Also, dass das, was Ralf als Kernbestand beschreibt, hier sozusagen implizit schon vorausgesetzt wird. Aber sonst, ja, denke ich, ist das eine interessante Sortierung, die du hier vorstellst.
Ergänzt sich auf jeden Fall, finde ich, bei der Ansätze. Die nächste Frage berührt, wie unser gesamter Podcast das ja will, das Verhältnis von Mensch und Methode. Wir wollten wissen, wie sich Arndt-Michael Nohls Blick auf die soziale Wirklichkeit um ihn herum verändert hat.
Also vielleicht erstmal sozusagen mein Blick auf Wirklichkeit. Also in den Jahren bis ungefähr 2000 habe ich sozusagen einen relativ konstruktivistischen Blick auf Wirklichkeit gehabt, im Sinne, also einen wissenssoziologisch fundierten konstruktivistischen Blick auf Wirklichkeit, und habe mich davon aber eigentlich ein bisschen gelöst, seitdem ich mich mit Materialitäten auseinandersetze, was eigentlich damals inspiriert gewesen ist, wenn ich das richtig erinnere, insbesondere von Burkhard Schäffer, der eben Natur irgendwie aufgegriffen hat irgendwo und in dem Beitrag zu dem Band zur dokumentarischen Methode und ihrer Forschungspraxis, mhm, und sozusagen die Mitwirkung von den Dingen an dem, was wir unter sozialer Wirklichkeit verstehen, deutlich gemacht hat. Und ich habe mich im Zusammenhang dessen, also sowohl mit Latour beschäftigt, als auch mit pragmatistischer Auffassung von Wirklichkeit. Und das ist meines Erachtens also ich hatte damals korrespondiert mit einem Professor, oder ich war da ganz stolz, dass der mit mir überhaupt schreibt, Richard Prawat, der von einem realistischen Konstruktivismus oder einem konstruktivistischen Realismus gesprochen hat. Und ich finde das weiterhin eine wichtige Idee. Es geht also nicht alleine darum, sozusagen um die Konstruktionen, die wir uns im Umgang mit der Welt machen, sondern die Welt als materielle Welt hat eine Widerständigkeit. Mhm. Und in den Erfahrungen, die wir mit der Widerständigkeit der Welt machen, sei es die Pedale eines Fahrrades oder die Tür, die man nicht aufkriegt oder was auch immer, in den Erfahrungen, die wir mit der Widerständigkeit der Welt machen, entsteht auch eigentlich unser Wissen über diese Welt. Und differenziert sich dann weiter aus. Und das ist eben nicht, das ist kein meines Erachtens rein konstruktivistischer Ansatz, sondern das ist sowas wie das der Richard Prawat als realistischen Konstruktivismus oder konstruktivistischen Realismus beschrieben hat und was man bis Peirce zurückverfolgen kann. Das ist jetzt in der dokumentarischen Methode sozusagen nicht unmittelbar schon aufgenommen, obwohl es eine Reihe von Leuten gibt, die damit arbeiten. Ich hatte eben Burkhard Schäffer genannt, aber auch in den Unterrichtsanalysen von Barbara Asprand und Matthias Martens spielt das eine große Rolle. Und in dem, was ich über die Pädagogik der Dinge geschrieben hat, ist es natürlich sehr wichtig, das mit zu berücksichtigen. Es ist von Gegenstand zu Gegenstand jeweils gerät das stärker oder weniger stark in den Vordergrund. Mhm. Wenn es jetzt um die Frage geht, was das sozusagen meine persönliche, also nicht sozusagen professionelle, sondern auch persönliche Sicht auf Wirklichkeit verändert hat, und ob ich da ein Alltagsbeispiel zu sagen könnte. Also ich muss eigentlich sagen, dass mich schon von meiner Kindheit her die Kategorisierung persönlicher Erfahrungen und sozialer Beziehungen, die man in der Alltagswelt erlebt, in Kategorien von wissenschaftlichen Ansätzen, also bei meinem Vater Psychoanalyse, dass mich das schon immer irgendwie abgestoßen hat, dass ich also eigentlich diese Form, die eigenen professionellen Überzeugungen, Kategorien, wissenschaftlichen Kategorien und methodischen Herangehensweisen, die man tatsächlich ja wirklich auch nicht nur sozusagen für einen spezifisch umgrenzten Bereich der eigenen Forschung für richtig hält, sondern auch ansonsten für richtig hält, aber die in das eigene Alltagsleben einzuführen und dann auch noch zu mobilisieren im Umgang mit anderen Menschen, hat mich intuitiv eigentlich immer eher abgestoßen, ohne dass ich jetzt das wirklich so theoretisch begründen könnte. Also so diese Versozialwissenschaftlichung der Lebenswelt. Und von daher bin ich jetzt auch nicht geneigt dazu, mir in meinem Alltagsleben, also sozusagen explizit diese Sicht auf Wirklichkeit zu eigen zu machen. Was nicht heißt, dass sie implizit natürlich nicht immer drin ist, das ist schon klar. Ja? Also natürlich würde ich davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie ich Menschen sehe, wie ich Dinge sehe und wie ich mit Menschen umgehe, tief geprägt ist von der dokumentarischen Methode, mit der ich jetzt ja einfach schon seit, genau, es sind jetzt genau 31 Jahre bekannt bin, dass ich diese Art und Weise, dass die sich natürlich in meinem Beobachten und Handeln niederschlägt, aber sie mir reflexiv zu eigen zu machen, mache ich allenfalls mal, wenn ich irgendwie, also wenn es sozusagen ein Problem gibt, über das man, meistens ist es so, dass man mit jemandem über ein Problem mit einer dritten Person diskutiert, wo man dann mal sowas mobilisieren kann. Ja, solche sozusagen Kategorien der Wissenssoziologie oder Beobachtungsweisen. Aber das ist dann eher sozusagen der spielerische Versuch, sozusagen sich in eine Problemkonstellation hineinzudenken und nicht sozusagen eine Herangehensweise, die dann Absolutheit beansprucht. Ja, also ich würde an so einer Stelle würde ich auch dann, gut, dann kann man Milieuzugehörigkeiten sich überlegen, aber man kann auch mal überlegen, ob das jetzt eine Systemreferenz ist, in der jemand gerade agiert oder eine starke Rollendynamik, die da Bedeutung gewinnt. Also man kann spielen mit zwischen verschiedenen theoretischen Horizonten, die man an einem bestimmten Problemkomplex anlegen kann. Aber prinzipiell bin ich da eigentlich eher jemand, der in seiner Alltagswelt relativ unsozialwissenschaftlich ist. Und schon gar nicht das explizit.
Eine, Zitat, Versozialwissenschaftlichung der Lebenswelt lehnt Arndt Michael Nohl also ab, wobei ein spielerischer Umgang bei sozialen Problemen ja doch manchmal durchscheint.
Genau, und vorher hat Arndt ja auch schon auf die Arbeit von Richard Pravat verwiesen, als einen Ausgangspunkt, von dem aus er dann zu dieser Frage später auch gelangt ist, als eine einflussreiche Figur. David, kannst du uns noch ein bisschen was zu Richard Pravat sagen?
Ja, das kann ich. Also Richard Pravat ist emeritierter Professor, war zuletzt Professor für pädagogische Psychologie und Lehrerinnenbildung an der Michigan State University. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Lehre und Lernen zum Zweck des Verstehens sowie Motivationsprozesse im Bildungsbereich. Und er hat umfassend zu konstruktivistischen Lehransätzen publiziert. Ich kenne jetzt natürlich nicht das gesamte Werk von Pravat, aber in dem ein für Arndt Michael Noll wichtigen Artikel, den er uns geschickt hat und den werde ich auch in die Shownotes verlinken. Dort liest Prawat Chandui mit Piers gegen, von dem übrigens auch die logische Schlussfolgerung der Abduktion stammt, also als quasi drittes zur Deduktion und Induktion. Also er liest ihn dort gegen einem bloßen subjektiven Konstruktivismus. Erkenntnis ist zwar gemacht, aber nicht frei erfunden. Sie entsteht in einem Prozess, den Prawat Inquiry nennt. Also wir reagieren auf problematische Situationen, bilden Hypothesen, prüfen sie an ihren Folgen und korrigieren sie im weiteren Forschungsverlauf. Realistisch ist dieser Ansatz, weil die Situation selbst Widerstand leisten und nicht jede Deutung immer trägt. Und konstruktivistisch ist er, weil Erkenntnis nicht einfach entdeckt, sondern aktiv hergestellt, sprachlich gefasst und methodisch geprüft wird. Und genau deswegen hat Arndt Michael Noll ja auch Prawats Ansatz als realistischen Konstruktivismus oder konstruktiven Realismus bezeichnet.
Ja, danke, Arndt.
Mit der nächsten Frage nähern wir uns dann schon dem Ende des Interviews. Wir fragten Arndt Michael Noll nach seinen konkreten Plänen, die er mit der dokumentarischen Methode hat.
Also was ich im Moment konkret plane, ist eigentlich gar nicht so sehr bezogen auf die, also auf die Methode habe ich eigentlich keine im engeren Sinne Planung. Ich will das Projekt jetzt abschließen zur Videografie-Interpretation. Es ist völlig klar, dass daraus wieder auch methodische Überlegungen entstehen, die dann zu verschriftlichen sind. Und vielleicht werde ich irgendwann mir nochmal die dokumentarische Interpretation von Diskursen, von öffentlichen Diskursen anschauen. Also dazu mal was Längeres schreiben, weil ich jetzt inzwischen auch da genug Forschungserfahrung habe. Aber das sind alles keine, sozusagen, das sind keine richtig neuen Sachen. Ja, da geht es eher darum, bisherige Erfahrungen zu reflektieren. Und ich befürchte, dass ich mich in Zukunft intensiver mit KI und dokumentarischer Methode beschäftigen muss, obwohl ich noch keine Idee habe, was ich da machen sollte, wie ich das machen sollte. Aber was ich eigentlich plane für meine professionelle oder berufliche Zukunft, ist eigentlich gar nicht unmittelbar mit empirischer Forschung verknüpft. Also im Moment beschäftige ich mich ja ganz stark mit Erziehung. Hatte vorher andere pädagogische Grundprozesse, die mir wichtig waren. Bildung, Soziation, ein bisschen auch Lernen. Und nachdem jetzt sozusagen Erziehung, die ich dann auch in 2-3 Jahren abgearbeitet haben werde, fehlt mir eigentlich noch ein wichtiger Gegenstand, über den ich mir schon mal 2006 Gedanken gemacht habe, aber nur am Rande. Und das ist halt Professionalisierung oder Professionalität. Und das ist etwas, wo ich gerne mich noch intensiver mit beschäftigen möchte. Ich weiß, dass das jetzt eigentlich gerade, ich glaube, Fritz Schütze und Helzber Professionstheorien geschrieben haben und natürlich der Ralf Bohnsack, dass es jetzt eigentlich anstehen würde. Mhm. Aber im Moment passt das nicht. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, noch ein bisschen abzuwarten, wie die sich dann auch in empirischer Forschung niederschlagen. Das ist ja immer noch mal ein wichtiges Signal. Mhm. Und habe mir dann so vorgenommen, dass ich nach Erziehung irgendwann auf Professionalisierung eingehe, als die zentralen, sozusagen für mich erziehungswissenschaftlich zentralen Gegenstandsbereiche, die mir vor Augen schweben, die auch wichtig sind, um eine systematische Pädagogik allmählich aufzubauen. Aber in der Zwischenzeit kommen immer neue Themen heran. Jetzt hatte ich gar nicht so geplant, aber jetzt war plötzlich das Thema Postkolonialismus ganz wichtig geworden und habe ich dazu mich jetzt wirklich intensiv beschäftigt damit und auch schon ein bisschen was geschrieben, will noch weiterschreiben. Und es wird immer so sein, dass, weil es bis jetzt immer so gewesen ist, dass sozusagen ein Zentralthema ist, was in Forschungsprojekten einfach auch von mir fordert, dass ich dann auch wirklich bearbeite, weil das ja eine Verpflichtung ist, die man dann eingeht. Und es kommen immer nebenbei noch andere Themen auf, die dann vielleicht gerade spannend werden, meistens von jemandem an mich herangetragen werden. Also komme ich jetzt nicht sozusagen im stillen Kämmerlein drauf, dass ich das jetzt machen könnte, sondern das ist ja immer was man von anderen mitbekommt und denen ich mich dann widme und so dass ich eigentlich immer zweigleisig fahre. Ein grundsätzliches Thema und eins, was so noch, wenn es mir langweilig wird, noch mal Spaß bringt in die Arbeit. Und auch irgendwie schon auch wichtig ist. Also ich finde das jetzt mit Postkolonialismus ist jetzt nicht einfach nur zum Spaß haben, da im ganzen Gegenteil. Mhm. Aber etwas, was so in der Gesellschaft und der Erziehungswissenschaft im Moment sehr wichtig ist. Und wir haben ja im Theoriezirkel auch schon über Digitalisierung und KI gesprochen, das wäre auch so ein Thema, was mal noch wichtig werden würde. Und anhand, vielleicht jetzt nochmal zur Methode zurückzukommen, Das weiß man jetzt noch nicht, gell? Aber bis jetzt fand ich, war es in meiner Lebensgeschichte, und das unterscheidet sich sicherlich von anderen, die jetzt wirklich Methoden Leute sind, doch fast immer so, dass ich nicht Methode entwickelt habe, weil ich Methoden entwickle, sondern dass ich auf der Basis von neuen Forschungsgegenständen, Forschungsprojekten, deren Komplexität ich nicht so richtig voraussehen konnte, Herausforderungen ergeben, denen ich dann versuche, nicht aus dem Weg zu gehen oder irgendwie abzuarbeiten, sondern deren methodische Qualität, also die methodische Qualität der Herausforderung, ich versuche ernst zu nehmen und dann auch entsprechend was Neues entwickle, was ich gar nicht so sehr plane, was dann sich so ergibt. Also wie in dem letzten Projekt zur Videografie-Interpretation, das war auch überhaupt nicht geplant, da was Neues, was ja auch jetzt nicht so viel Neues ist, draus zu machen. Deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt eben gesagt habe, welche gegenstandsbezogenen Projekte mir noch so vorschweben in den nächsten Jahren, ist das immer auch verknüpft mit noch nicht absehbaren methodischen Herausforderungen. Und dann schauen wir mal, ob die Herausforderungen zu Innovationen führen oder auch nicht. Also man schafft ja auch nicht, man kann ja nicht alle Herausforderungen bewältigen. Das muss ich dann erweisen.
Arndt Michael Nohl lässt sich in seinen Arbeiten, wie wir gehört haben, also zu einem großen Teil auch inspirieren von dem, was aus seinen Arbeitszusammenhängen sich sozusagen aufwirft. Genannt hat er hier zum Beispiel den Theoriezirkel. Schönes Beispiel eigentlich dafür, wie individuelle wissenschaftliche Arbeiten immer auch kollektiv eingebettet sind.
Ja, und eine also wirklich auch beachtliche Weise mit so Herausforderungen als Anlass für Weiterentwicklungen zu sehen und sich dem irgendwie nicht sozusagen nur als in einer problematischen Hinsicht auf eine problematische Weise zu nähern. Indem man ihn zum Beispiel aus dem Weg geht, sondern sportlich.
Ja, sportlich annehmen. Philipp Arndt-Michael-Nohl hat hier auch den Begriff der Professionalisierung erwähnt. Kannst du uns dazu einen kurzen Input geben, was bisher hier geschehen ist?
Ja, gerne. Arndt hatte zwar in dem Interview damals auch angekündigt, dass er vielleicht ein bisschen abwarten möchte, aber es sind jetzt auch schon ein paar Jahre vergangen seit dem Interview und er hat geliefert. Es gibt mittlerweile eine Vorschläge zu einer eigenen Professionstheorie und wir hatten ja in der vierten Folge schon kurz die praxiologisch-wissenssoziologische Professionstheorie von Ralf Bonsack vorgestellt. Insbesondere die Idee der konstituierenden Rahmung, mit denen sich professionalisierte pädagogische Interaktionen beschreiben lassen. Arndt Michael Nohl knüpft in seiner Professionstheorie daran kritisch an und entwickelt den Ansatz in zwei zentralen Punkten weiter. Der erste betrifft die Frage, wie das Pädagogische in professionalisierten Interaktionssystemen gefasst wird. Nohl argumentiert, dass die von Bonsack formulierte Reduktion aller Interaktionsprozesse auf Sozialisation zu kurz greift, weil damit die Eigenlogik unterschiedlicher pädagogischer Tätigkeiten unsichtbar wird. Nohl schlägt deshalb vor, die konstituierende Rahmung zwar als, Zitat, professionelle Bedingung der Möglichkeit des Pädagogischen zu betrachten, Zitat Ende, darauf aufbauend dann allerdings empirisch zu überprüfen, auf welche pädagogische Weise die professionelle Interaktion strukturiert ist. In den empirischen Analysen von videografierten Interaktionen in Kitas, auf die wir vorhin auch schon kurz eingegangen sind, kann Nohl mit Kolleginnen dann auch zeigen, dass die professionalisierten Interaktionssysteme durch ganz unterschiedliche pädagogische Grundprozesse, also etwa Erziehung, Bildung, auch Sozialisation geformt sind und diese auch in spezifischen Kombinationen auftreten können. Der zweite, theoretisch besonders grundlegende Einwand betrifft den Begriff des professionalisierten Milieus beziehungsweise die Bonsack'sche These, dass es sich bei dem professionellen Interaktionssystem um einen konjunktiven Erfahrungsraum handele. Darüber hat Arndt selbst in der Folge vorhin ja auch schon gesprochen. Das findet sich dann aber auch in seiner Professionstheorie wieder. Und zwar hält Arndt dies für problematisch, weil dort, also in professionellen Milieus beziehungsweise Interaktionssystemen gedacht als kognitiver Erfahrungsraum, gerade keine geteilten Orientierungen und somit keine Rahmenkongruenzen zwischen Fachkräften und Adressatinnen vorliegen. Der Begriff des kognitiven Erfahrungsraums werde seiner Ansicht nach dadurch überdehnt. Stattdessen schlägt Noel den Begriff des habituierten Interaktionsraums vor. Gemeint sind damit stabilisierte Interaktionsordnungen, die zwar routinisiert und wiederkehrend funktionieren, aber auf unterschiedlichen und teilweise widersprüchlichen Orientierungen beruhen. Noel spricht hier von einer polysozialen Ebene. Pädagogische Interaktionen sind demnach dadurch geprägt, dass verschiedene soziale Logiken, Perspektiven und Habitualisierungen gleichzeitig wirksam sind, ohne dass sie in einem gemeinsamen Erfahrungsraum oder damit in einem übergreifenden kollektiven Orientierungsrahmen fundiert sind. Professionalisierte pädagogische Praxis wird bei Noel so zwar also auch zwingend an das Vorhandensein einer konstituierenden Rahmung gebunden, allerdings nicht mehr als Milieu bzw. kognitiver Erfahrungsraum angesehen, sondern als habituierter, polysozial strukturierter Interaktionsraum, in dem unterschiedliche pädagogische Grundprozesse miteinander verschränkt wirksam sein können. Die jeweilige pädagogische Gestalt, die einen professionellen, habituierten Interaktionsraum ausmacht, bezeichnet Noel im Anschluss an Thompson als pädagogischen Grundmodus. Soweit in aller Kürze. Weitere Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Vielen Dank, Philipp. Hier wird es wirklich sehr spannend, wo die Reise hingeht und wie sich die Ansätze zur Professionalisierung innerhalb der praxeologischen Wissenssoziologie, dokumentarischen Methode relationieren werden. Das Schlusswort, nicht nur für den heutigen Podcast, sondern auch für das gesamte Interview mit Arndt Michael Noel, geben wir natürlich unseren Gast. Hier noch einmal eine Würdigung der angesprochenen kollektiven Einbettung, auch individueller Wissenschaft und auch eine Relativierung unserer durch das Podcast-Format bedingten Hervorhebung einer einzelnen Person.
Das heißt, wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal. Wir hoffen, ihr hattet auch in dieser Folge wieder erkenntnisreiche Momente. Wir freuen uns über Feedback, das ihr uns schicken könnt an kontakt@lebendige-methode.de.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Also vielleicht, was ich nochmal wirklich gerne betonen würde, ist, auch durch die Form dieses Podcasts ist natürlich ganz klar, dass sozusagen eine Person ganz stark in den Mittelpunkt gerückt wird. Mhm. Und ich dann davon spreche, dass ich irgendwie was entwickle und Innovationen bringe und so weiter. Aber es gar nicht so einfach ist, innerhalb so eines Interviews zu würdigen, wie viele Menschen daran teilhaben, entweder weil sie wirklich daran teilhaben, aktiv auch teilhaben wollten, in Projekten mitgearbeitet haben oder andere Projektleiter waren, die mit denen ich dann immer wieder Diskussionen hatte zu bestimmten Themen. Also jetzt zuletzt in dem Projekt über Corona-Massenerziehung mit Denise Klinge und Burkhard Schäffer. Und wo ganz viele Punkte sozusagen von Inspiration, Ideen, aber auch Sachen, wo man so ein Gefühl dafür bekommt, was nicht so gut ist, einfach davon abhängt, in welchen Diskussionszusammenhängen man eigentlich drin ist. Und das ist dann auch jenseits der dokumentarischen Methode. Also wenn ich mit Leuten diskutiere, mit Thomas Höhne oder anderen Leuten, die einen ganz anderen Zugang haben zu Gegenstandsbereichen. Dass all solche meist dann implizit bleibenden Erfahrungen für die eigene Herangehensweise doch eine enorme Rolle spielen, ohne dass man die, also man kann das jetzt so pauschal einfach sagen, oder ich kann das ganz pauschal sagen, aber ich könnte sie nicht ausbuchstabieren, weil nämlich die Rolle, die sie spielen, mir gar nicht so klar ist. Mir ist nur klar, dass ganz viele Dinge, ich hatte das vorhin mit den Konflikten gesagt, also ganz viele Dinge, die sozusagen ablaufen, wo man gar nicht zusammengearbeitet hat, sondern ganz im Gegenteil gegeneinander gearbeitet hat und trotzdem ist das ganz inspirierend für irgendwas Wichtiges. Also wo man keine klaren Linien ziehen kann, wo aber trotzdem klar ist, wenn ich nicht in diesem Umfeld gearbeitet hätte, und dieses Umfeld ist eben eins, was eigentlich seit 1992 sich über, also wo es kaum Brüche gegeben hat in diesem Umfeld, sondern wo es eine allmähliche Entwicklung eines immer größeren Diskussionszusammenhangs zur dokumentarischen Methode gibt, mhm, und insgesamt zur qualitativen Forschung, muss man auch sagen. Also das hat sich ja auch wahnsinnig entwickelt in diesen 30 Jahren. Ohne dieses wäre das Schaffen von dem Einzelnen überhaupt so nicht möglich. Und ich glaube, das sollte man am Ende eines Interviews nochmal ganz deutlich machen, damit sozusagen die Fokussierung einer einzelnen Person, wie sie jetzt in so einem Interview halt ganz klar geschieht und auch unvermeidbar ist, nicht zu der Annahme veranlasst, dass es diese einzelne Person wäre.
Wow. Gut, schalt aus, ja? Oder kommt noch was?
Nee, klar.